Ja, was machen wir die Woche?
Ja, nicht was machen wir die Woche, sondern wie ging es dir die Woche so ein bisschen?
Ich war mega, mega unterwegs. Ich war vorgestern noch in Nürnberg.
Ja?
Bei einem 2.500 Mann Medical Care Unternehmen. Durfte die kennenlernen, das war ganz geil, in so einer kardiologischen Praxis. Es ist ganz witzig, da behind the scenes zu gehen. Also war schon ganz geil und das alles tatsächlich wegen Social Media. Also ich merke, es gibt ja, ich glaube, das heißt Compound-Effekt, wenn ich es richtig weiß. So dieses, ich mache hier was, da was und irgendwann zahlt das alles, ne, vernetzt sich das. Und das merke ich jetzt tatsächlich mit LinkedIn, TikTok, Podcast, also weißt du, das ist alles so kleine Touchpoints des Lebens. Und ich komme da momentan in wahnsinnige Netzwerke rein. Also das ist komplett crazy. Weißt du, da fahre ich von Nürnberg zurück. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber coole Sachen besprochen. Und da fährst du so zurück und denkst, ich bin ja immer noch der Typ, der 1999 sein Hauptschulabi gemacht hat, weißt du. Und jetzt läufst du da in so Firmen rein und Mensch, cool und schön, dass du da bist. Und also die Woche war sehr ereignisreich, natürlich Vorweihnachtswoche. Meine Mitarbeiter sind seit Donnerstag, also Mittwoch, den letzten Arbeitstag. Ich mache morgen Buchhaltung und nach der Buchhaltung ist tatsächlich für mich dann, ja gut, bei mir ist es ja nie so.
Ja.
Ich schneide da wahrscheinlich einen Podcast oder so. Ja, nö, aber ansonsten richtig, richtig cool. Bin wie immer voller Energie. Bei dir?
Ja, auch letzte Woche vor Weihnachten. Viele Sachen noch an der Hochschule gehabt, ein paar Prüfungen, ein paar Laborabnahmen, das war natürlich sehr stressig.
Ja.
Hat aber auch Spaß gemacht, einfach wieder mit den Studierenden zusammenzuarbeiten, auch tatsächlich vor Ort.
Ja.
Weil oft haben wir ja irgendwie Labore, die man zu Hause auch vorbereiten kann.
Jetzt musst du vielleicht für den einen oder anderen,
was ein Labor ist,
sagen, was ein Labor ist. Ja.
Genau, also es gibt so Theorieveranstaltungen dann meistens auch praktische Bezüge, also dass man in irgendeiner Form, dass die Theorie, die man in der Veranstaltung gelernt hat oder vermittelt bekommen hat oder erfahren hat, dann nochmal praktisch umsetzt. Und das passiert dann in Form von Laboren. Kleine Aufgaben, die die Studierenden dann bearbeiten können. Und die wollen natürlich in Form von Prüfungsleistung auch wieder abgenommen werden, dass man halt sich das dann anguckt, ob das dann gepasst hat oder eben nicht. Was ich ganz spannend fand, ich hatte am Freitag tatsächlich eine Verteidigung von der Arbeit, von der Bachelorarbeit. Weil du Compound-Effekt gesagt hast, da ging es tatsächlich.
Heißt das so? Ich
der Compound-Effekt ist einfach nur, wenn du halt kleinere Teile nimmst und die halt zu einem größeren zusammenkommen. Manche kennen das dann vielleicht von den Zuschauern auch aus der Geldtheorie. Mhm. Ne, so ein Kleinvieh macht auch Mist, in Anführungszeichen. Da so ein bisschen der Link, eine Verteidigung gehabt, wo es darum ging, bei den Bankensystemen, Echtzeitüberweisungen etc., wie das jetzt fortschreitet. Also warum sollte ich zur Hölle, wenn ich Geld überweisen möchte, Stand heute bei der Technologisierung, die wir haben, 5 Tage oder 5 Werktage arbeiten.
Ne? Gute Frage, ja.
Und das war eine echt spannende Arbeit, habe ich auch selber viel drüber gelernt, was eigentlich so die Probleme sind tatsächlich. EU, USA, SWIFT-Netzwerk.
Regulierung.
und ich werde es nicht vergessen, das war vielleicht so das coole Schmankerl die Woche. Die Frage dann, was denn gemeint wird, wie lange das denn dauert, bis die Tatsachen dann umgesetzt sind. Ne? Und dann waren dann Jahrzehnte standen dann im Raum, weil man dann theoretisch die ganzen Prozesse und Digitalisierung fehlt oft noch. Oder manuelle Prozesse sind da noch mit dabei.
Ja.
Also wir können noch, damit das Ding dann wirklich echtzeitüberweisungstechnisch weltweit über alle Währungen hinweg funktioniert, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Wahnsinn, ne? Aber...
Aber so ist halt, ne?
Ja, alte Systeme zu verändern ist halt ein langwieriger Prozess ganz oft. Oder es ist disruptiv, ne? Also irgendwas passiert und dann ist es einfach anders, ja.
Ja.
Genau. Ja. Als Thema haben wir gesagt, wir machen mal, was ist 2025?
Genau, wir haben wieder mehrere Themen. Also mal gucken, ob wir das irgendwie zusammenschneiden. Wir haben zum einen das Thema, was lief eigentlich 2025 im Bereich KI-Evolution?
Ja.
Also... Wo sind wir eigentlich 2024 gestartet? Ende 2024, Anfang 2025 und was ist eigentlich im Jahr 2025 dann komplett passiert? Also ein bisschen, wie es sich für Richtung Ende des Jahres gehört.
Ein Rückblick.
Ein Rückblick, genau. Geil. Nur nicht den klassischen Rückblick, sondern vielleicht ein bisschen auf KI bezogen. Wir haben auch ein bisschen mehr Recherche betrieben tatsächlich als sonst üblich. Und
du hast mehr Recherche betrieben als sonst üblich.
Und haben tatsächlich ein bisschen versucht, so eine Landkarte aufzubauen.
Ja.
Die packen wir auch, den Link zur Landkarte, in die Shownotes.
Ja.
Gerne mal reingucken. Wenn was fehlt, dann auch gerne kommentieren, beziehungsweise...
Ja, ich werde es auch jetzt einblenden.
Oder wir blenden es dann genau ein. Also es ist ein größeres Ding geworden tatsächlich. Und wir haben uns natürlich ein bisschen fokussiert, eher mal auf diese Foundation Models. Da hat sich tatsächlich halt auch viel, viel mehr getan. Ne? Ja. Das sind auch ganz andere Geldsummen bei den Firmen im Spiel, bei den Googles, bei den OpenAIs und so weiter und so fort. Genau, aber vielleicht erstmal, wie hast du denn 2025 wahrgenommen, was jetzt im Bereich KI unterwegs war? Ne? Also vielleicht, wenn du nochmal so zurückgehst, was war Anfang 2025 dann bei dir so interessant?
Also ich fand es interessant, ich habe im Januar relativ, ich glaube Mitte Januar, relativ schnell wieder zwei Workshops gehabt und dann Anfang Februar und musste vom Januar auf Februar ganz viele Folien verändern, weil da schon wieder neue Modelle draußen waren. Und dann auf März hätte ich das schon wieder machen müssen und ich glaube damals war ChatGPT 4.0, glaube ich. Und dann habe ich die Folie einfach so gelassen, um dann die Frage zu stellen, fällt euch was auf? Und dann hat jeder gesagt, nee. Und dann habe ich dann konnte ich mal sagen, jetzt ist die KI schon zwei Systeme weiter oder drei oder vier. Morgen.
Moin.
Wir nehmen Podcast auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du in dieser KI-Welt bist, nimmst du das, glaube ich, anders wahr. Ne? Dann ist es einfach hier noch ein Gimmick, da ist es besser geworden oder da hat sich was verändert. Ich glaube, wenn du halt da stehst, wo ja viele stehen, also ich habe mich so sehr mit der Materie noch nicht beschäftigt, ist das natürlich so, oh krass, ne? Und schon wieder krass und schon wieder krass. Was ich halt interessant finde, und das war mein großer Boom dieses Jahr und auch wieder für mich, von ChatGPT Copy-Paste zu Agent. Und das ist, glaube ich, das, was tatsächlich mich am meisten begeistert hat. Auf der einen Seite, wie schlecht die noch sind. Also wenn deine Erwartungshaltung ist, ich gebe da jetzt was hin und dann wird das, passiert das. So ist es noch nicht. Aber wenn du die Technologie so ein bisschen verstehst und den Ausblick verstehst, wo das in ein, zwei Jahren sein wird. Ich meine, das Automobil war auch irgendwann eine Kutsche und ne, dann war, weiß ich nicht, 7 km/h, ne, und dann wurde es schneller und schneller. Ne, und heute sind wir eben da, wo wir heute sind. Nur dass es halt mit der KI in, weiß ich nicht, wie ist das, wenn du 1950 und dann bist du ein Jahr später bist du bei 1990, ne? Also von dieser Dynamik, und ich glaube, davon lassen sich natürlich viele negativ beeindrucken, aber so diese Agent-Thematik, ne? Ich hatte es vorhin gesagt, ich habe jetzt Relevance AI gestern ausprobiert und habe halt innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten habe ich halt ein ineinander verzahntes Agent-System gebaut. Du sagst dem Ding halt einfach, was du willst, ne? Und dann sagt er, ah, okay, also kannst dann als Beispiel, kannst du sagen, aktualisiere jede Nacht all meine HubSpot-Kontakte, guck in LinkedIn, also kannst dann quasi, und der sagt dann, ah, hier habe ich einen LinkedIn-Bot, dann habe ich hier einen Research-Bot, so, und dann verzahnt er die und sagt, okay, jetzt muss halt alles irgendwie in HubSpot rein oder in SAP rein oder so. Und es ist halt crazy, weil das ist einfach nur, du musst halt in 2-3 Sätzen grob beschreiben können, was du haben willst. Und dann gibt es einen Agent, der baut dir Agents, ne, wenn du es so sagen willst. Und das ist schon, also ich glaube, das ist das auch, was nächstes Jahr in der breiten Masse das Thema werden wird. Also was dahinter passiert, mathematische Systeme, ist alles schön, hat für mich als Unternehmer halt keinen praktischen Nutzen. Das ist dann wieder vielleicht eher akademisch. Aber ich bin sehr gespannt, was die Agents nächstes Jahr machen und wie viel Zeit die auch ersparen und was sie dann kosten. Weil wenn der Agent $300 oder 300 Euro im Monat kostet, das ist ein halber Minijobber. Was macht ein Minijobber sonst in der Zeit? Und wenn das Ding jeden Tag, weiß ich nicht, mir meine Datenbanken aktualisiert, meine CIs überprüft, kann ja tausende Sachen machen, das schon. Preis-Leistung ist halt Wahnsinn. Ja. Bei dir?
Ja, ich habe natürlich in der Vorbereitung ein bisschen reflektiert. 2024 war irgendwie so gefühlt, diese multimodalen Modelle. Na, du konntest vorher irgendwie mit ChatGPT chatten.
Ja.
Aber dann kamen dann halt auch die ersten Dinge mit raus, wie der kann halt auch irgendwie Bilder verstehen beispielsweise. Ja. Oder du lädst ein PDF mit rein und dann kann er da Dinge raus extrahieren. Das war so der erste krasse Wow-Effekt, fand ich jetzt so 2024, Ende 2024. 2025 zu Beginn, da kann ich mich noch dran erinnern, gab es den DeepSeek-Schock.
Stimmt, ja, stimmt.
Ne, da hat Nvidia, da wurde Nvidia-Aktien pulverisiert erstmal an der Börse.
Wie viele Milliarden innerhalb eines Tages?
600, 700, irgendwie sowas innerhalb von einem Tag. Ich meine, die hat sich auch wieder ein bisschen erholt. Ja, ja, ne? Man hat sich das auch angeguckt. Hat dann festgestellt, dass da nicht ganz alles gepasst hat, ne, sondern dass man da in der Darstellung ein bisschen getrickst hat. Aber nichtsdestotrotz war es schon durchaus beeindruckend, wie halt in China, gerade durch die Embargo von den Nvidia-Chips, ne, also da kann man nicht einfach hingehen und die klassischen, die man in den USA hat, die Chips einfach kaufen oder die Grafikkarten kaufen, die man dann dafür benötigt, sondern die waren schon sehr kreativ im Umgang mit dem, was sie haben und dann ein recht cooles Modell gemacht. Und ich meine, die gibt es heute noch, DeepSeek auf jeden Fall. Gucken wir auch nachher nochmal in die Karte mit rein.
Ja, das Flaggschiff war immer noch in China, ne? Also genau, mit den Co-Systemen, die haben.
Wobei Alibaba auch nachzieht, sieht man auch an der Karte nachher nochmal. Ja. Mit den ganzen Quen oder Baidu oder sowas, mit den ganzen Modellen. Das ist auf jeden Fall das eine. Das andere, Reasoning. Mhm. Ja, wir haben, du hast gesagt O4, ne? O3 war Anfang des Jahres tatsächlich, O3 Mini.
Stimmt, O3 Mini, stimmt, ja.
Genau, und dann gab es ja die große Diskussion im Februar noch, kommt da jetzt das, wie heißt das nächste Modell, ist das O3? Ne? Und dann hat man aber das gecancelt und hat auch gesagt, nochmal bei OpenAI.
O2 war ja eigentlich geplant und das hat man übersprungen wegen Namensrecht, ne? Naja,
und das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen. Reasoning. Ich glaube, das hat auch nochmal ziemlich die Messlatte verschoben. Also gerade auch im Bereich der Lehre im akademischen Umfeld natürlich auch, weil plötzlich war man, also mit den Reasoning-Modellen konntest du jetzt konkretere Fragestellungen auch stellen und auch, dass das Modell nochmal drüber nachdenken kann über seinen eigenen Output. Also die Qualität ist nochmal gestiegen. Und dann kam alles drumherum so ein bisschen, ne? Das mit Deep Search, Deep Research und allem drum und dran. Wo wir auch an der Hochschule einige Diskussionen auch hatten, was ist denn beispielsweise so eine schriftliche Abschlussarbeit oder eine schriftliche Ausarbeitung eigentlich noch in dem Moment wert, wenn ich mir halt für in Anführungszeichen nur $200 das Flaggschiffmodell von OpenAI ziehen kann, das mir dann tatsächlich augenscheinlich zunächst einmal relativ gute wissenschaftliche
auf
Arbeit
zusammen. Auf akademisch höchstem Niveau, ne, wenn du das so siehst.
Ich meine, gut, auch bei xAI mit Grok und Grok 4, gut, wenn man jetzt Elon Musk ein bisschen seine Aussagen in dem Moment für voll nimmt, ne, dann hat das Modell tatsächlich dann Ende diesen Jahres auch schon das Niveau eines Doktoranden erreicht. Ganz so weit würde ich es jetzt noch nicht sehen, aber es ist schon spannend, wo sich da die Welt hin entwickeln wird. Und auch dieses Reasoning und im Bereich wissenschaftliches Arbeiten ist es tatsächlich ein großen Einfluss. Ne? Also ich kriege auch immer mehr Leute mit, die diese Modelle dann auch tatsächlich auch nutzen oder beziehungsweise ich nutze sie auch selber, um dann einfach ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Es nimmt dir die Arbeit nicht ab, die Sachen trotzdem zu verstehen und auch die Paper zu lesen. Aber so eine gute Vorauswahl zu kriegen und einen gewissen Einblick in Thematik zu kriegen, dafür sind die relativ gut. Ja. Und das Dritte, was du jetzt gesagt hast, genau, Agentensysteme. Ich werde es nicht vergessen, du hast 2024 schon gesagt, Agenten ist der neue Scheiß. Es hat ein bisschen länger gedauert, glaube ich, bis jetzt die Welt auch an dem Punkt angekommen ist. Ja. Du hast gerade schon gesagt, wir sind noch nicht ganz so weit, deiner Einschätzung nach, aber es wird einen großen Impact haben. Ne? Also weg von den großen allgemeinen Modellen, GPT-5 etc., solche Dinge, hin zu eher kleineren, spezialisierten. Ja. Und dann hat man in dem Moment halt, weil es spezialisierte Dinge sind, den Mehrwert oder sieht den Mehrwert, dass man die Dinge dann zusammen verdrahten kann, um halt eine größere Aufgabenstellung dann zu adressieren. In der Industrie ganz groß gerade am Kommen, Industrial Agentic AI, wie es so fachbegrifflich dann heißt, etc. Also das sind, glaube ich, so, wenn man das so ein bisschen Wrap-Up macht, ne? Also der DeepSeek-Schock, die Reasoning-Modelle Anfang des Jahres und jetzt Richtung agentischer KI.
Ja, ich sag mal so, ne, wenn du an dieses Fünfer-Modell glaubst, an das ich glaube, ne, dann sind wir Copy-Paste, Reasoning, agentisch, sind die drei, wo man, und jetzt sind wir in drei. Und vier ist dann Kreativität, Innovation und fünf ist dann eben die KI gründet eigene Organisationsstrukturen und Firmen und Vereine und Stiftungen und so. Ne, und wenn du aber auch das, ne, wie viel gebe ich auf die Aussage von Elon Musk oder Sam Altman, der das ja verkauft. Aber wir sind natürlich schon auch in dieser Stufe 4 irgendwann, weil wenn ich mir angucke, also ich habe jetzt in Canva, gibt es jetzt die, also mit der Canva-KI gibt es jetzt die Funktion, dass du dir Social-Media-Ads gestalten kannst. Und dann kannst du wirklich sagen, mach mir für einen Thermosbecher und du kannst den auch hochladen, ne, kannst den hier vom Bild hochladen und kannst sagen, mach mir dafür mal Meta-Ads. Das habe ich letztens gemacht, habe ich sogar mit einem Kunden quasi, also das hat vielleicht 10 Minuten und dann habe ich Dann waren 5 Creatives da, die 5 habe ich gedownloadet, habe die in den Werbeanzeigenmanager von Meta. Und Meta hat jetzt eine eigene KI und die hat dann quasi aus diesen 5 jeweils 10 Doubletten gemacht. Also einmal war der Becher dann grün, einmal rot, einmal war es im Hintergrund ein Strand, was weiß ich, irgendwo in den Bergen, ne, so. Mhm. Und dann hattest du quasi innerhalb von 10 Minuten 50 Creatives, die also vom Maßstab her Shit in, Shit out echt gut waren. Also ich habe ja keine Zeit investiert, um das zu korrigieren. Und dann hat der auch gesagt, ja, aber wofür zahle ich jetzt noch eine Marketingagentur? Und da sage ich, das ist halt die Frage, weil wenn die Marketingagentur dir jetzt natürlich einen geilen Preis macht und die Kombination zwischen menschlichem Wissen, ne, zwischen, also wenn diese Symbiose da ist, dann gibt es ja einen richtigen Mehrwert. Und ich glaube, dass da auch viele Firmen aufpassen müssen. Kill your own business, ne, hat man, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Du musst halt wirklich aufpassen, dass du in die Innovation und nicht in die Disruption reinkommst, weil ansonsten stehst du halt wirklich da und sagst, oh Gott, mein ganzer Business Case ist weg. Also, das passt. Also man denkt, es ist über Nacht, aber in Wirklichkeit ist das ja trotzdem über Monate entstanden oder Jahre. Mhm. Und das ist tatsächlich das, wo wir halt dann nächstes Jahr hinkommen, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick machen. Ich glaube, die KI wird halt dieses ganze Thema Innovation, Kreativität auf dem Level des durchschnittlichen Facharbeiters hinkriegen. Also weißt du, wie kreativ sind denn Creatives in Facebook? Meiner Meinung nach gar nicht. Ne? Du kriegst halt eine Werbeanzeige und da ist halt das Logo blau und da ist es gelb, aber in Summe steht die gleiche Suppe auf den Creative. Genauso mit Marketing. Und also Marketing hat, glaube ich, nächstes Jahr richtig schwierige Zeiten, aber auch Vertrieb. Ne? Es gibt ja die 3 großen Verlierer 2025, das können wir ja so in die mit reinnehmen. Das ist ja Vertrieb, HR und Marketing. Sind laut Hays Fachkräftereport, das ist meiner Meinung nach die größte Studie darüber, die jetzt nicht von der Bundesregierung ist, sind die 3 großen Verlierer. Mhm. Und wenn man da halt reinguckt, sind das 3 Abteilungen, die sich sehr stark zurückgezogen haben in ihre Meetingwelt. Weißt du, also der Vertriebler wartet auf die E-Mail vom Kunden. Marketing gibt eigentlich, steuert nur noch, ne, ist gar nicht mehr selber so aktiv. Und das Personalwesen befriedigt sich eigentlich die ganze Zeit nur selber. Ne? Also wie kreativ ist das? Wie viele Leute werden aktiv angesprochen? Und da kann ich nur einen Tipp an alle da draußen geben, macht eure Hausaufgaben, weil ansonsten ist nicht kill your own business, sondern killt die KI dein Business. Und das ist dann richtig scheiße. Hm.
Ich meine, da auch ein bisschen Parallelen zu den Bereichen, wo ich jetzt unterwegs bin. Die KI ist halt auch extrem gut geworden im Bereich Programmierung. Mhm. Also jeder, der vorher irgendwie Probleme hatte oder sich mit der Programmierung nicht befassen wollte, kann mittlerweile auf Plattformen sich einfach Apps auf Knopfdruck generieren lassen.
Super, das ist,
nennt sich Vibe-Coding. Es gibt unterschiedliche Arten von Vibe-Coding-Interpretationen. Ne? Also auch ursprünglich von Andrew Carpathy gebracht, ne, der bei Tesla auch gearbeitet hat und bei Apple und Co. Dass man sich so zurücklehnt, ne, und dann halt einfach auf den Knopf drückt und dann kommt halt hinten was raus, fertig Programmiertes runter. Da ist 2025 auch nochmal ein richtiger Schub passiert. Ne? Also die ganzen Modelle, OpenAI Codex beispielsweise, Anthropic, Claude Code und Co. Copilot selber, zu Beginn, Anfang des Jahres noch einer der schwächeren, ziemlich gut aufgeholt. Ne? Mhm. Und als Firma, was kostet dich das dann in der Pro-Plus-Version? Irgendwie $180 pro Mitarbeiter, also in Anführungszeichen erstmal fast nichts.
Lächerlich, ja, ja.
Und du kannst da einen guten Entwickler einen ordentlichen Boost dann auch dann geben. Jetzt mal abgesehen davon, dass wenn du jetzt beispielsweise jetzt nicht gut programmieren kannst oder sowas, dass du dann halt doch relativ schnell auch zu einem Ergebnis kommst. Wie gut das Ergebnis dann ist, du sagtest ja schon, shit in, shit out, hat sich tatsächlich auch ein kleiner Geschäftszweig dann entwickelt von relativ guten Entwicklern, die dann sozusagen in die Bresche springen für die Leute, die dann nicht wissen, was sie da gebaut haben, wenn es Probleme gibt. Also ist so ein kleiner positiver Seiteneffekt von diesen jeweiligen Dingen. Aber in der breiten Masse ist da auch tatsächlich als Entwickler, muss man sich die Frage stellen, also der klassische Medieninformatiker, der halt Webseiten programmieren kann oder mobile Anwendungs-Apps machen kann, der Job ist auch ziemlich, ziemlich gefährdet in dem Sinne. Ne?
Also gestern Nürnberg, der Sohn von meinem Ansprechpartner, der hat jetzt mit Claude Code, also quasi agentisch gebaut, dass er nur noch eingibt, also wenn die eine neue Firma akquirieren, sagt er, das ist die alte Homepage und dann schreibt er den HTML-Code für die alte Page im aktuellen CI. Und er sagt, früher hat er einen Deal mit einer Marketingagentur gehabt und da hat er pro Seite 5.000 Euro bezahlt und die haben die in 2 bis 3 Wochen quasi
migriert neu und transferiert.
Genau, neu gelauncht. Und er sagt, und jetzt ist es tatsächlich Homepage, Copy-Paste, Enter, 2 Stunden einen Kaffee trinken gehen. Also er sagt, das dauert schon auch. Mhm. Und dann hast du den Entwurf, dann musst du da noch ein bisschen rummachen. Aber er sagt, an strukturierter Arbeit, die du investieren musst, ist es jetzt 1 Stunde. Mhm. Crazy, ne? Ja. Und der sagt, hey, diese Agentur, der tut es richtig weh, weil die haben pro Jahr mehrere hundert, also der akquiriert viele Firmen. Und wenn du dir das überlegst, aber weißt du, die Frage ist ja, warum haben die das nicht gemacht? Mhm. Also weißt du, die Frage ist ja, sag zu deinem Kunden, statt 5.000 Euro zahlst du noch 1.000. Ich mache dir eine Maske, da trägst du das ein, also weißt du, und du automatisierst den Prozess, dann würde der nie drauf kommen zu sagen, ich will diesen Innovationsprozess selber machen, weil 1.000 Euro ist nicht viel. Also lieber ist die Verantwortung bei dem. Und das ist halt das, was ich meine, da müssen halt Firmen echt aufpassen, dass sie nicht unter die Räder ihres eigenen Businesses kommen.
Ich meine, der Punkt ist auch, dass wir in dieser neuen KI-Welt ja auch eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang zu diesen Tools und zu diesem Wissen in dem Moment auch haben. Früher war das meistens dann halt so, dass es irgendwie von oben, also hierarchisch gesteuert, ne? Also es war zunächst einmal erst für ein paar wenige Personen, ein paar wenige Institutionen zur Verfügung. Und mit der Einführung von ChatGPT vor 3 Jahren, ne, das ist auch völlig verrückt, dass man sich das mal irgendwie nochmal vor Augen führt.
3 Jahre geworden.
3 Jahre, ne? Ja. Also, ist wie wenn anfängt, das Kind zu Hause jetzt langsam mal in 3 Wortsätzen zu sprechen.
Ja.
Ne? So ungefähr ist das Zeitalter. Aber dass man in dem Moment halt wirklich Zugang zur breiten Masse in dem Moment auch hat. Ne? Also jeder hat in dem Moment, man kann auch von Demokratisierung in Anführungszeichen da dann sprechen, jeder von uns hat die Möglichkeit mit einem kleinen Geld, gar kein Geld bei Free-Modellen etc., halt genau das jetzt anzuwenden. Und ich glaube, das tut halt in dem Moment den etablierten Geschäftsmodellen dann auch in dem Moment weh, weil halt, warum sollte ich jetzt noch zur Agentur gehen, wenn ich jetzt mit Einarbeitung von vielleicht einer Woche ein ähnlich gutes Ergebnis. Ja. Das sind tatsächlich alles Experten noch und ich denke, bei Marketing ist auch noch viel Psychologie auch ein Stück weit mit drin, was man wissen muss. Aber so die Grundlage etc.
Aber was,
wie beim Podcasten, ne?
Ja,
kauf dir 2 Kameras, 2 Mikros und schon kannst du loslegen.
Aber das, weißt du, mich macht das so fertig, weil, also ich komme ja, also ne, ich bin ja in TikTok manchmal oder was heißt manchmal öfter live. Und was mich halt angast, ist, dass die Leute wirklich noch in dieser alten Welt hängen, wo ganz viele Dinge über deinen Erfolg entscheiden, die nicht in deiner eigenen Hand sind. Ne? Und ich sage, aber guck mal, jetzt zum Beispiel dieses Relevance-AI. Jetzt könntest du sofort zu jemandem gehen, zu einem Unternehmer und kannst sagen, pass mal auf, ich automatisiere dir zum Beispiel LinkedIn-Knowledge oder so. Ne? Oder du gibst mir jeden Tag irgendwie deine Einarbeitungsunterlagen und ich frische dir die auf, mache einen KI-Podcast dazu. Das sind jetzt, also weißt du, ob du jetzt Hauptschüler, ob du Akademiker, ob du 18, ob du 65, also weißt du, dieses Wissen, es liegt da, dieser Business Case liegt da und du brauchst, also ich glaube, das Ding kostet $19 in der Pro-Version und ich nutze es momentan auch. Weißt du, und dann denke ich mir immer, wie geil wäre die Welt, wenn jeder verstehen würde, ey, jetzt ist American Dream of Life, weißt du, jetzt ist die Zeit, wo du deinen Enkeln erzählen kannst, wie ist Opa reich geworden. Mhm. Weißt du, dass du einfach sagst, hey, da lag ein Case und jeder ist dran vorbeigegangen und der Opa war so dumm und hat gesagt, ey, ich heb das mal auf. Weißt du, also und du bist wirklich mit einer Woche, also wenn du jetzt Urlaub hast, jetzt über Weihnachten und Silvester und du sagst, ich nehme mir eine Woche, bis du in einem Tool deiner Wahl Experte. Und dann kannst du Business machen, weißt du, und gutes Business machen. Mhm. Und ich stehe da manchmal und denke mir verrückt, dass die Leute immer noch dastehen und sagen, ja, aber der Chef muss mir erstmal eine Schulung zahlen und dann muss ich prompten lernen. Oh Gott, weißt du, gehen ChatGPT, Lern- und Studiermodus, sag, ich bin der Peter, bin 18 Jahre alt, kann das und das kann ich nicht, so und so lerne ich nicht. Ich habe jetzt 2 Wochen Zeit und will jeden Tag 1 Stunde mit dir lernen. Heute ist Tag 1, was muss ich machen? So, morgen, heute ist Tag 2, was muss ich machen?
Ja.
Kosten, weißt du, was du sagst? Nee, es ist demokratisiertes, hochspezialisiertes Wissen. Jeder kann drauf zugreifen, was halt früher nur an der Uni war. Und trotzdem sitzen die Leute da und bestellen bei Shein die nächste Leggings. Könnte ich ausrasten.
ja. Kann ich verstehen. Ich meine, da stehen wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen selber im Weg. Wir hatten es ja auch in der Woche, wo ich dann auch gesagt habe, also ich glaube, da ist man vielleicht entweder das eine, ne, unwissend, ne? Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ne? Aber da hast du ja gerade schon eine Möglichkeit gezeigt. Die andere Möglichkeit ist, geht auf YouTube, gib da mal was ein. Unfassbar viele Videos, ne? Tutorials etc., ne? Dinge von Personen. Wir können auch mal in die Videobeschreibung vielleicht die ein oder anderen Buzzwords mal reinpacken, wo man da ein bisschen starten
kann. Also das, was
und das andere ist, zu arg Fachexperte in einer Richtung.
Ja.
Ne? Haben wir schon immer so gemacht, bisschen, beziehungsweise...
Funktioniert bei uns nicht.
Genau. Das Not-Invented-Here-Syndrom. Genau. Weil wir hatten ja auch Anfang der Woche oder Mitte der Woche auch kurz gesprochen, wo ich dann auch gesagt habe, eigentlich so völlig, wir wissen, wie diese Dinge funktionieren, also wir beide konkret, wie diese Dinge funktionieren. Eigentlich müsste man genau in diese Richtung gehen, aber wo fängt man denn an? Ne? Also welchen Use Case hebt man jetzt auf? Ja. Du siehst überall Use Cases. Ja, nur. Bei mir sehen die alle gleich aus, ne? lauter Bäume.
Ja, aber das ist ja das, was der Tim so gesagt hat. Ich mache ja aus den also weißt du, zu mir kommen ja Kunden und sagen, kannst du das und das Problem lösen? Ich sage ja und dann sage ich, und jetzt baue ich um das Problem des Kunden ein kleines Produkt und gucke, ob irgendjemand anders sagt, ey, das Produkt bräuchte ich auch. Und dann dann kannst du das ja vergrößern und diese Cases werden eh nur ein Jahr relevant sein oder vielleicht zwei. Mhm. Aber weißt du, du darfst jetzt nicht sagen, oh cool, jetzt habe ich einen Case gefunden. Also das war ja früher, dann hast du deine Cash-Cow aufgebaut, dann hast du davon 25 Jahre gelebt. Also heute ist es so, heute hast du eine Cash-Cow, die funktioniert, also du baust das ein Jahr auf, die melkst du ein Jahr und dann musst du in dem dritten Jahr musst du gucken, was ist jetzt das Ding, weil jetzt stirbt diese Kuh. Also weißt du, diese Kuh...
Du musst wahrscheinlich schon in Jahr zwei anfangen, dann dir Gedanken zu machen, damit du das dritte...
Spätestens halt im dritten Jahr musst du wirklich sagen, okay, entweder wie verändere ich es, also wie mache ich es noch besser oder noch günstiger oder zugänglicher oder wie verändere ich das von der Landwirtschaft auf Schreinerei, also ne, dass du das Produkt in der Zielgruppe innovierst. Aber das ist zum Beispiel auch was, da könnte ich im Strahl kotzen, wenn mir dann Geschäftsführer erzählen, ja gut, aber das Produkt läuft ja schon, weißt du, und dann sage ich, aber das muss ja für dich das Alarmsignal sein, wenn dein Produkt 20 Jahre erfolgreich am Markt ist und du das nicht grundlegend verändert hast, da muss es überall, müssen die Sirenen scheppern, ne? Aber die sind nicht in dieser Dynamik, in der ich bin, ne? Also ich sehe die Dynamik da draußen, das halt wirklich per Mausklick. Ne, wenn du jetzt Grok anguckst, in Twitter ist ja jetzt, oder in X ist ja jetzt automatisch das KI-Modell drin. Ne? Also du kannst in der App einfach auf der, und auch wieder zu verstehen, auch Social Media wird sich verändern. Also weißt du, und da musst du halt hin, du musst einfach, hör deinen Kunden zu. Weißt du, das ist immer wieder das A und O. Und bei dir in der Uni sind ja überall Business Cases. Also, aber das ist dann halt der Unterschied zwischen dem Theoretiker, der dann natürlich sagt, ich will perfekt starten, welche Risiken gibt es, bla, weißt du. Und ich bin dann halt derjenige, der sagt, ja gut, es kostet mich jetzt 200 Euro.
Der Praktiker.
Ja, nee, machen. Also, weißt du, das ist ja beides nicht gesund in der reinen Kultur. Mhm. Ne? Aber so, du musst halt jetzt lernen, machen. Mhm. Was bringt es dir denn, drüber nachzudenken? In der Zeit, wo du drüber nachdenkst, ist der Case schon wieder tot.
Ja, genau. Also, oder es gibt das schöne Sprichwort, ne? In der Zeit, wo du sagst, das ist nicht möglich, steht einer auf und sagt, ich hab's schon getan. Ne?
Ja, es gibt ein, ich glaube, das kommt aus dem Balkan. Während die Schlauen planen, haben die Dummen schon die Burg erobert. Ja. Also wortwörtlich geht es nicht so, aber...
Ja, genau. Versuchen wir nochmal ganz kurz zum Ausgangsthema vielleicht dann nochmal, weil wir sind ein bisschen abgedriftet, zurückzukommen. Wenn man diese Karte sich jetzt auch nochmal anguckt, ne, dann sieht man ganz klar, dass sehr starke Player im Spiel sind, ne? Das ist OpenAI, die massiv dieses Jahr gedrückt haben mit O3 Mini, dann die Canceln von dem O3 Gesamtmodell, GPT-4, 4.5, ne? War dann so Q2 dann angefangen und dann ging es richtig los ab dem halben Jahr mit den, ab Juni, Juli mit GPT-5, GPT Agents, ne? Das ist auf jeden Fall groß und zum Schluss halt jetzt noch mit dem 5er Modell Sora 2, ne? Also Richtung Ende des Jahres richtig Gas gegeben, Sora 2 und aber auch den Browser, das haben wir jetzt noch gar nicht angekratzt, ne? Atlas, ne? Perplexity.
Und seit vorgestern Apps. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Das hatte ich nicht gesehen.
Ja, ne? Seit vorgestern oder also seit dieser Woche hat jetzt, kannst du Canva oder kannst HubSpot oder kannst Notion und kannst quasi ChatGPT direkt in der App bedienen. Mhm. Also auch crazy. Habe ich gestern auch Thumbnail für unseren Podcast gemacht, für unseren letzten. Funktioniert gut. Ja, aber auch Sora ist ja schon wieder abgekündigt. Oder zumindest Sam Altman hat gesagt, dass sie in dieser Dynamik die Seitenprojekte so ein bisschen schließen wollen. Ne? Codex gab es noch.
Genau.
Ja, definitiv krasse Sprünge, ne? Weil jetzt natürlich auch die Apps für den agentischen Modus sehr wichtig sind. Ne? Dass du da nicht MCPs hast oder so, sondern eben sagst, okay, ich kann da direkt rein. Und kannst dann natürlich der agentischen KI, und das sind ja dann Real-Cases, könntest du sagen, ich habe hier eine E-Mail, schreib mir in Canva das Angebot, weil ich da eine Vorlage habe, speichere das auf mein Google Drive, also kannst auch Google Drive connecten und schick dann eine E-Mail und dokumentiere, dass du eine E-Mail geschrieben hast in der Excel-Tabelle oder in dem Google-Sheet. Und da wird es natürlich unglaublich interessant für Firmen. Ne? Mhm. Also von der Dynamik eben wirklich zu sagen, diese Büroarbeit, ne, oder diese Bullshit-Tätigkeiten, die da teilweise drin sind, da kannst du brutal minimieren.
Ja. Jetzt hast du MCP reingeworfen, das Model Context Protocol.
Ja.
Ist von Anthropic eine Lösung oder ein Ansatz. Das ist eigentlich der de facto Standard, eigentlich muss man fast schon sagen. Es gibt von Google noch das Agent-to-Agent-Protokoll. Der Sinn dahinter ist, ich verdrahte meine Agenten sinnvoll miteinander, dass sie das können, technologisch gesehen, und das einfach dann den Kontext noch zu liefern.
Ja, gut,
weil manche Zuhörer kennen vielleicht das MCP gar nicht. Ja. Genau, dann
solltet ihr es kennenlernen.
Dann solltet ihr es kennenlernen.
Ja, also, aber es ist tatsächlich...
Das Ding ist ein Jahr alt, ne?
Ja.
Von Released bis jetzt ist ein Jahr her.
Und halt Standard mittlerweile, ne?
Genau, und es hat, ich glaube, es gibt mittlerweile 25.000 bis zu 30.000 MCPs, sogenannte Server, ne? Also Anbindungen an alles Mögliche. Ne? Wenn ihr euer Smart Home anbinden wollt mit einem Sprachmodell von OpenAI oder von Anthropic oder sowas, die hinter Claude stehen, einfach runterladen, machen. Ne? Ja. Also es ist gigantisch. Ne?
Ja.
Auf ähnlicher Schiene war, glaube ich, dieses Jahr Perplexity unterwegs. Mhm. Die haben auch richtig Gas gegeben.
Ja.
Gerade mit dem erstmal den Assistant für Android.
Ja.
Ne, dann haben sie Anfang des Jahres Comet angekündigt, der Browser. Haben erstmal alle gedacht, was ist das denn jetzt? Ne, warum, wieso, weshalb? Da sind sie auch als erstes gelauncht, ne, Mitte des Jahres. Und ziemlich zügig tatsächlich, also erstmal in der Pro-Version, also erstmal kostenpflichtig. Ja. Das ging auch durch die Decke bei denen. Und dann haben sie nach knapp 6 Wochen nachgeschoben, das Ding kostenlos. Und ab da war es nicht mehr zu halten. Ja. Also noch vor OpenAI Atlas, das muss man oder Timeline-technisch auf jeden Fall mit ranbringen. Und dann haben sie richtig Gas gegeben in Richtung Patents, also die das Patentsuche. Also gerade für Business mega spannend.
Ja.
Und dann halt auch wieder versucht, die Plattform halt auch in die Breite zu bringen. Ne? Comet Browser für Android gibt es mittlerweile, für iOS ist angekündigt, beziehungsweise sollte jetzt auch verfügbar sein.
Ja.
Also die haben auch richtig Gas gegeben.
Also Comet ist tatsächlich mittlerweile mein Standardbrowser, hat Chrome rausgenommen, ist schon gigantisch, was du damit machen kannst und vor allen Dingen, also Atlas habe ich auch getestet, ähnlich gut, aber Comet hat in der kostenlosen Version wesentlich mehr Token, als ich im Atlas in der Pro-Version, also ich bezahle natürlich die Business-Variante. Und was ich auch spannend finde, ist, das hattest du jetzt nicht erwähnt, dass Anfang des Jahres ja Perplexity den E-Commerce eigentlich zumindest eine gute Innovation reingebracht hat, weil du in Amerika konntest ja dann ein Foto von dem Schuh machen und sagen, ich will den Schuh kaufen, Schuhgröße 46, und dann hat er dir quasi gesagt, okay, das ist der günstigste Preis. Und dann konntest du kaufen, ohne dich bei dem Shop anzumelden, das hat alles Perplexity gemacht, weil du dann halt nicht... Brauchst du noch ein Schuhdeo, brauchst du noch eine Imprägnierung? Wenn du jetzt den Newsletter abonnierst, kriegst du nochmal 5%. Das konntest du voreinstellen. Und dann hat Perplexity quasi, ich glaube, 0,x% Kommission genommen, also für den Shop-Inhaber. Aber für dich als Konsumenten war das ein ganz neues Kauferlebnis, weil du diese ganzen Call to Action nochmal klicken, nochmal bestätigen, willst du nicht doch nochmal das Schuhdeo? Also du hast diesen Prozess ja, ich sag mal, 3, 4, 5 Minuten trotzdem absolvieren müssen.
Mhm.
Und den hat ja halt Perplexity komplett abgenommen. Und jetzt hat es ja auch ChatGPT in seine E-Commerce-Lösung mit reingebracht. Aber nicht eigentlich, sondern das kommt vom Perplexity und ist schon ziemlich smart und tough, weil du halt ein komplexes Problem einfach ein bisschen besser oder eine komplexe Lösung ein bisschen besser gemacht hast.
Mhm.
Und da haben die einige Millionchen eingenommen über die Lösung.
Ja, also schon spannend. Das hast du, genau, Google Gemini angesprochen. Ja. Ne? Anfang des Jahres ging es los mit Gemini 2 Pro, Gemini Robotics, dann ging es weiter mit 2.5. Dann auch Gas gegeben mit Gemini 3 jetzt in der letzten Quartalshälfte. Ne? Veo 3, ne? Also
krasses Ding.
Gegen Pendant zu
Pro.
Gegen Pandor zu Sora, ne? Ja. Dann Nano Banana, ja. Entschuldigung. Also die haben auch richtig Gas gegeben. Workspace Studio, Deep Research Agent, ne? Da sieht man auch, dass sie dann in die Richtung reingehen. Und dann Gemini 3 Flash, ne? Also auch so eine, vielleicht eine Entwicklung, die sich jetzt dann abzeichnet für kommendes Jahr. Die Sprachmodelle, die sehr umfänglich sind, die viel Rechenpower auch benötigen und Speicher, auch kleiner zu bekommen. Also einmal, dass sie schneller auch laufen, aber auf der anderen Seite auch kleiner zu bekommen, dass sie halt auch auf anderen Geräten laufen. Ja. Also gerade Richtung Smartphones, beziehungsweise dann noch restriktivere Geräte.
Ja.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, und vor allen Dingen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eher so der deutsche Blick auf Google. Aber wenn du jetzt auf den amerikanischen Blick gibt es ja jetzt zum Beispiel Pomelli. Das ist quasi also ein komplettes eigenes Ökosystem für Marketing. Mhm. Also kannst sagen, das ist meine Homepage, dann zieht er sich automatisch Logo, Farben und dann kann der eigenständig tun. Also den kannst du deinem WordPress-Zugang geben, also crazy. Gibt es noch Google Flow. Und das ist eigentlich interessant in Verbindung mit Nano Banana und Veo 3. Gott sei Dank haben wir wenigstens auf die zwei Sachen Zugriff, weil bei Flow kannst du quasi ganze Projekte eingeben. Also du kannst sagen, ich möchte einen neuen Imagefilm, Foto, das ist der CEO, Foto, das ist Head of Marketing, Foto, also du kannst das dann alles reinladen und dann arbeitet der quasi deinen Imagefilm, also der setzt sich dann selber die Projekt-Timelines, der korrigiert sich selber, der guckt sich die Videos nach der Produktion an und sagt, okay, entspricht das dem, was ich vorhabe. Und wenn man so nach Amerika guckt, ist Google um Welten besser, was das Thema Unternehmertum angeht, als OpenAI. Und ich könnte im Strahl kotzen, dass wir das in Deutschland nicht haben, weil du wirklich sagst, als Unternehmer, also wir ziehen jetzt im Januar, ich glaube am 10. Januar auf Google Workspace um, weil wir sagen, wenn das alles nach Deutschland kommt, hängen wir bei Office 365 in der komplett falschen Welt. Bei Office 365 hat sich auch da gar nicht stark genug an den Markt angepasst. Du hast immer noch dein komisches Word und wenn du dann das automatisieren willst, dann brauchst du wieder Konnektoren und dann hapert es wieder. Bei Google läuft das halt einfach intuitiv. Da merkst du halt, das ist eine Tech-Firma und Microsoft versucht halt immer noch irgendwie seinen alten Scheiß loszuwerden. Also jetzt stark drastisch gesagt, Microsoft hat auch tolle Produkte. Aber als Unternehmer würde ich momentan jedem sagen, guck, dass du in den Google Workspace kommst, weil du da auch ganz, ganz andere Funktionen hast, wenn das denn mal in Europa alles da ist. Aber Pomelli sollte man sich angucken, also gibt es auch coole Videos, Google Meet, ne, mit der Real-Time Translation und so, also gibt schon geile Sachen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Da ist immer die Frage mit dem Datenschutz, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz dahin, aber also entweder man partizipiert an den jeweiligen Tools und nutzt die dann für die Unternehmung oder halt nicht, ne? Oder man hat halt andere Möglichkeiten.
Ja, man muss halt sagen, Datenschutz ist immer die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Datenschutz ist ein Blatt Papier, das du von einem Datenschützer für 500 Euro pro DIN A4 Blatt ausfüllen lässt und dann geht alles. Also wenn du mal bei Daimler, BMW, Bosch auf die Karriereseite guckst, dann stehen da Dinge, die eigentlich nicht gehen, aber sie gehen, weil dann halt die sich auf dem Paragraphen, also du kannst, also jeder Unternehmer, der jetzt irgendwie ein bisschen Spielgeld hat, nichts ist im Datenschutz nicht möglich. Hm. Es ist nur die Frage von, wie viel zahlst du dem Menschen, der dir ein Konstrukt baut, dass es geht.
Ja, klar, also definitiv. Nee, ich meine, generell halt auch, wo liegen die Daten etc., aber das kannst du ja genau in dem Moment dann definieren und
dir dann einkaufen. Und dann steht halt der Server in Irland und nicht in Texas. Meiner Meinung nach ändert das nichts, aber die EU sagt,
es ist wichtig. Genau. Ja. Nee, vielleicht kommen wir da zum Schluss nochmal. Ich habe ein paar Sachen zur Regulierung, die sich, glaube ich, auch getan haben, die ganz spannend in dem Kontext wären. Genau, Anthropic haben wir kurz angeschnitten, ne, mit Claude. Da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Sonnet, ich glaube, gerade die 3.7er-Version hat ganz, ganz viel auch in der Programmierung getan. Claude 4 kam dann Mitte des Jahres, ne? Opus. Ja. Ich bin ein absoluter Opus-Fan, gerade wenn es Richtung Texte formulieren oder Inputs für Texte dann geht, Recherchearbeit etc., solche Dinge. Und vielleicht ganz spannend, ne, das MCP, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist halt überführt worden jetzt in die Linux Foundation. Das heißt, man hat da die Weichen gestellt, dass das wirklich dann zum Standard auch werden kann. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, halt, um dann im nächsten Jahr gerade diese Agentensysteme dann auch oder agentische KI voranzutreiben, genau. Was ich spannend finde, ist, also wir sind jetzt sehr USA-lastig. Ja. Ne? In China, Alibaba natürlich, ja. Baidu, ja. Ganz vorne mit dran. Mhm. Die auch ihre eigenen Modelle rausbringen, ne? Quen, Wan.
Ja.
Ganz viele auch Open Weights Modelle, also sowas öffentlich zugänglich, ne? Ja. Also die Modelle kann man sich runterladen und dann auch nutzen. Bei Hugging Face hat sich ganz, ganz viel getan, die Plattform, brutal, wo man ja. die Modelle ja. dann auch beziehen kann. Ne? Meta ist sehr groß vorangeschritten und hat mit Llama 4 die Sachen dann auch
ja.
Öffentlich gemacht Mitte des Jahres. Ja. Also die gehen einen ganz anderen Weg. Ne? Also ja. während OpenAI versucht auch das Geld, was sie rein investieren, in die jeweiligen Modelle auch wieder zu kommerzialisieren. Ja. Erhöht Meta den Druck massiv auf diese Firmen, indem sie einfach sagen, das ist schön und gut, aber hier können es die Leute kostenlos nutzen. Ne? Ja. Und das ist schon ganz spannend. XR haben wir schon angesprochen, ne? Integration von Grok.
Ja.
Laut Elon Grok 4 auf PhD-Niveau, ne? Auf Doktorandenniveau, ja, noch nicht ganz
das
eventuell.
Ist super, aber nee, oder wie heißt das? Super Grok. Also genau, dieses ja. $250-System. Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, also ich meine, da geht die Reise auch hin, dass die immer umfänglicher werden, immer fähiger werden. Was hat sich denn in Europa getan? Also wir haben, wie gesagt, viel, also wir haben ein bisschen was aus USA, also einiges aus USA, ne? Da kommen die ganzen Foundation-Modelle. In China passiert auch relativ viel mit DeepSeek und Co. Und Europa?
Ich glaube, wir haben nur Flux aus dem Schwarzwald, Mistral. Ja, letztens habe ich auch noch mal irgendwas gehört. Ich kriege es gerade aber nicht zusammen.
Aleph Alpha?
Ja gut, aber Aleph Alpha ist halt kein massenzugängliches Tool, also zumindest mir nicht bekannt. Gut, du hast Make.com, du hast N8N, ne, sind mittlerweile in der Automatisierungswelt gut angekommen.
Die nicht ursprünglich aus der KI-Welt kommen, ne? Die waren ja, genau. Prozessautomatisierung, ja. aber haben jetzt den KI-Boost
genommen. Ja, Make ist ja gekauft worden von einem ich kenne die Mutter nicht, jetzt von einem Münchner Corporate und ist ja ein tschechisches Unternehmen. Und hieß ja früher If This Then That, glaube ich, oder so. Also ne, klassisch Trigger, dann soll das passieren. Ich glaube, wenn, also weißt du, das Rennen ist ja nicht vorbei. Wenn wir auch sehen, was Flux geschafft hat oder, ne, also wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen halt an alte Stärken anknüpfen. Ne? Wir sind korrekt, wir sind gut, wir sind untriebig, wir sind belastbar, ne? Wir machen die Sachen, die wir machen, halt eben zu 100%, zumindest wenn das alles stimmt, was man uns so nachsagt. Und wir müssen jetzt nur dieses zu Tode planen runterschrauben. Weißt du, also es bringt uns nichts. Und das ist ja wie bei, du hattest ja, glaube ich, ein ID3, ne? Da hast du es so schön gesagt. Das ist das erste VW-Modell, wo sie einen guten Grundstock haben und dann täglich oder wöchentlich verbessern, ne? Über die Software. Also ne? Das Ding fährt, aber eigentlich dürfte es noch gar nicht auf der Straße sein, weil da fehlen noch Integrationen. Und zu diesem Ansatz müssen wir uns wieder zu eigen machen, dass wir eben sagen, okay, 100% geht nicht. Ne? Wir haben jetzt irgendwas, das kann funktionieren, raus an den Markt, ne? verbessern. Aber sonst ist mir nichts Großes in Europa bekannt.
Ja, Synthesia wurde jetzt evaluiert, ne? mit 200 Milliarden. Stimmt, ja. Also das ist, glaube ich, das krasse Unicorn in den letzten Jahren aus München. Sitzt jetzt ansässig Headquarters, glaube ich, in UK drüben jetzt dann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da passieren schon viele Dinge. Im Foundation, wir haben auch dazu mal eine Folge gemacht von ein paar Wochen, wir können das auch gerne verlinken, zu KI und wo steht Europa in dem Moment. Ich glaube, 2026 wird entscheidend ein Stück weit für Europa. Sind wir die Nutznießer von KI? Bauen da unsere Services drum, was ja auch legitim sein kann.
Abhängigkeiten, ne?
Abhängigkeiten, genau. Oder gehen wir in die Richtung halt auch Grundlagen, Foundation Models etc., spezialisieren uns halt in dem einen oder anderen Ding. Ne? Also Mistral hast du schon angesprochen. Ja. In Frankreich tut sich ein bisschen was. Genau. Aber natürlich sind die Geldmengen, die in diese Dinge reinfließen, im Vergleich zu denen, wo die Amerikaner halt Geld reinstecken.
In Amerika kommst du halt an Risikokapital in dreistelliger Millionenhöhe mit einem guten Pitch hin und in Deutschland oder in Europa, wenn du Glück hast, kommst du mal eine zweistellige Summe ran. Ne? Also das ist lächerlich, aber Risikokapital ist in Europa ein Riesending. Ne?
Ja, genau. Ich gucke gerade, genau, Poolside gibt es noch in Frankreich. Hat auf 500 Millionen Funding gekriegt. Auch so allgemein, also auch Foundation-Modelle. Ja. Genau, vielleicht da in dem Kontext vielleicht ganz spannend auch, wieder Regulierung. Ne? Also wir sind ja Regulierungsweltmeister gefühlt, in Europa auch.
Ja. Das könnten wir exportieren. Wer ist nachgefragt? Oh, sie brauchen einen Bedenkenträger. das hier ist Peter. Oder Bianca, sie können es beide auch haben zum Sportpreis.
Das geht aber nicht.
Ja, genau. Gab ja den EU oder den EU-AI-Act. Ne? Ja. Vielleicht spannend an der Stelle auch China. Hat sowas.
Ja gut, aber EU-AI-Act muss man ehrlicherweise sagen, das erste Mal meiner Meinung nach in der Geschichte der Europäischen Union, dass ein Gesetz jetzt Rolle rückwärts macht. Der AI-Act wird in den nächsten sechs Monaten extremst abgewickelt oder zurückentwickelt oder maßgeblich verändert, je nachdem, wie man das sagen will, weil und also vielen Dank an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich dafür eingesetzt haben, die wesentlich größer sind als ich. Aber du kannst eben nicht alles regulieren und sagen, da gibt es 10 Milliarden Strafe und wenn du hier einen Fuß in das Gebäude, also weißt du, das sind ja auch Summen. Und vor allen Dingen kannst du die Dinge gar nicht realisieren. Also weißt du, das eine Gesetz widerstrebt, also weißt du, du kannst eigentlich nur sagen, okay, wir machen wieder mit Meißel und Steintafel und den Rest lassen wir weg. Mhm. Also das wird sich in den nächsten sechs Monaten verändern und wenn wir dann ins Jahr 2026 gucken, kann das dafür sorgen, dass es natürlich wieder Menschen gibt, die sagen, jetzt tue ich was, weil ich nicht mehr die Angst haben muss, dass meine Urenkel noch verklagt werden, weil ich irgendwie meinen Datensatz von A nach B geschoben habe. Mhm. Ne? Also das ist auch, wie gesagt, meiner Meinung nach einzigartig. Mhm.
Genau, worauf ich aber eigentlich auch ein bisschen hinaus wollte, ich meine, wir regulieren viel,
ja.
Wir liefern auch eine Grundlage dann für potenziell positive, aber auch negative Dinge, aber vielleicht auch, wir sind nicht die Einzigen in dem Bereich, auch China reguliert massiv seit letztem Jahr und auch dieses Jahr im Bereich KI, vielleicht auch ganz spannend, also bei denen heißt es nicht EU AI Act, sondern die haben dann einen sogenannten Governance, ne? Also bei denen ist die Intention einfach nochmal anders. Die versuchen die Sachen zu streamlinen, sodass dann halt auf gewissen Rails, würde ich jetzt mal sagen im Englischen, dass man halt versucht, genau in diese Nischen dann auch reinzugehen und dahingehend dann auch zu regulieren. Das ist halt eine andere Möglichkeit, jetzt den Markt in dem Moment dann aufzuziehen. Vielleicht ein großer Unterschied zur EU in dem Moment, ne? Wo wir eher versuchen, in Anführungszeichen liberal daran zu gehen, deswegen in Anführungszeichen, versuchen die das halt zu streamlinen. Ne? Aber an der Stelle vielleicht auch ganz spannend, dass auch da Regulierung dann dementsprechend dann auch stattfindet. Genau. Wenn ich so ein bisschen reflektiere, was du gesagt hast, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur die Agenten nächstes Jahr kommen, sondern viele der Dinge, wenn ich wieder auf diese Landkarte gucke, spricht für mich Richtung Plattform. Also auch Microsoft hat viel in die Integration von KI in Azure reingenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die Reise 26, 27 hingeht, die KI-Systeme in Form einer neuen Plattform zu bringen. Weil warum? In dem Moment hat man, also mal angenommen, OpenAI würde die KI-Plattform in dem Moment dann sich als die KI-Plattform etablieren, hast du ganz andere Möglichkeiten, in Zukunft Dienste und Services anzubieten. Ne? Also sowas wie Amazon Ende der 90er, Anfang der 2000er für Bücher und E-Commerce war, könnte OpenAI und Co., wer auch immer das dann sein wird, ne, die neue Plattform dann in dem Moment sein, die in dem Moment eigentlich dann alles kann. Ne? Wissenschaftlich arbeiten, Unternehmer unterstützen, schauen, dass man kommerzialisiert, Produkte beispielsweise sinnvoll, ne? Grafiken baut, Videos baut, Produkte komplett baut im Bereich Coding.
Ja, ich
brauche die Einzelsachen noch.
Das ist dann halt diese Agent-to-Agent-Kommunikation, ne? Noch mit Human in the Loop, irgendwann mal ohne Human in the Loop. Ich glaube, dass wir diese Demokratisierung von KI, von Wissen, von Tätigkeit, ne, auch durch die Agents, ich glaube, dass zukünftig nur noch entscheidend sein wird die Individualisierung, weil Dinge funktionieren sehr gut, wenn ich sie individuell gestalten kann. Das ist momentan so in der KI-Welt noch gar nicht so 100% angekommen, ne, weil die KI nimmt ja den Datensatz irgendwo her und sagt, ah, okay, der will von mir, dass ich einen LinkedIn-Post mache. Ne? Und dann sagt er, ah, okay, welche LinkedIn-Posts funktionieren. Ne? Und dann geht er irgendwie los. Da lässt sich die KI momentan auch noch schlecht bändigen. Ne? Oder ich muss sehr viel dafür tun, dass sie eben das tut, was ich eigentlich will. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr einen sehr starken Anteil in der KI-Welt haben wird, dass du sagst, wie kann ich als Person, als Firma, als Abteilung, als Team wie kann ich KI so individualisieren, dass sie tatsächlich das tut, was ich haben will, in der Farbe, die ich haben will und eben nicht immer wieder, oh Gott, jetzt hast du wieder Gedankenstriche in den Text gemacht. Also da, ich glaube, das wird nächstes Jahr ein schneller Schub werden, damit wir auch LinkedIn-Beiträge lesen, die zwar KI-generiert sind, aber wo ich nicht das Gefühl habe, ah, der 16. Gedankenstrich in 2 Sätzen, das wird doch wohl KI sein. Und halt Ökosystem beziehungsweise Ökosystem, ne, dass du eben sagst, okay, die KI bedient WhatsApp, Instagram Messenger, interne Chatbots, Einarbeitung, Multiple Choice, du bist ein neuer Mitarbeiter, hast du das schon gelernt? Komm, ich rufe dich kurz an und mache eine Abfrage. Ne? Also, dass du dann diese Klaviatur im Gesamtspiel halt eigentlich als Standard, also in Deutschland noch nicht, aber in Amerika ist das halt schon Standard. Ne? Da rufst du deinen Chatbot an und sagst, ich bin ein neuer Mitarbeiter und dann sagt der zu dir, okay, geh mal zum Peter, der gibt dir deinen Laptop und ne, also da hast du das halt schon verzahnt in deinen normalen Arbeitsablauf. Und ich glaube, das kommt meistens zeitversetzt ein Jahr später nach Deutschland. Und da werden Firmen sich vorbereiten müssen, ne, dass du halt einfach sagst, das ist ja auch dann irgendwann die Erwartungshaltung von guten Mitarbeitern, dass sie sagen, ich warte doch nicht, bis der Herr Schmidt Zeit hat, kann ich nicht irgendwo bei einer KI anrufen oder kann ich nicht irgendwo mit einem intelligenten Chatbot chatten? Nee, haben wir nicht. Ah, okay, dann gehe ich vielleicht doch wieder woanders hin. Ne?
Ja, doch, Kosten, die du als Firma hast, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, ne? Also gerade für das Onboarding, viel kürzer, kostet dich auch in dem Moment dann weniger Geld, ne? Die Leute viel schneller
und 10-mal individueller, weil der weiß, der Greve, der findet 5 Bullet Points cool und beim nächsten, der findet einen Podcast cool, da sage ich, guck mal, ich habe den Podcast zu dem, was weiß ich, zu dem Thema, wie reden wir mit Kunden oder wie ziehen wir uns an, wenn wir auf Business-Meetings gehen, also weißt du, du kannst das ja auch viel stärker individualisieren für 0 Euro.
Ja, klar. Ja, ich meine, auch aus Hochschulsicht sind wir da, oder nennen wir es das allgemeine Lernen generell. Ne? Also Demokratisierung hatten wir vorhin schon angesprochen. Zugang zu Wissen ist einfach viel, viel einfacher. Ja. Ne? Deswegen wird es, glaube ich, zumindest aus Hochschulsicht meiner Meinung nach immer wichtiger, nicht das Basiswissen in dem Moment zu vermitteln. Ist zwar auch wichtig, ne, die Grundlagen zu haben, aber dann hin auf Systeme, Abhängigkeiten, das große Bild sozusagen zu sehen, wie die Dinge funktionieren und das dann eher im Verständnis zu haben, sodass wir dann auch nicht nur aus Unternehmerseite-Sicht, sondern dann auch aus akademischer Sicht, ne, so idealerweise von 2 Seiten, dann Innovationsfähigkeit im Land dann fördern und voranbringen.
Ja,
und
wir dürfen nicht vergessen, dass ja der akademische Bereich ja verkommen, nicht bös gemeint, verkommen ist zur Vorausbildungsstätte der Industrie. Dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht. Ne? Also sondern dass du dann vielleicht auch wieder so einen Hochschulapparat bekommst, der dieser Sidekick der Industrie ist, ne, und sagt, okay, ich mache hier Grundlagenforschung, wir setzen eine größere Infrastruktur auf, ne, oder gemeinsam irgendwie mit Fraunhofer und, ne, also dass du dann einfach diese Projekte wieder hast. Und so macht das meiner Meinung nach dann auch wieder mehr Spaß, als dass du dann halt den 12.12. hast, der sagt, ich mache jetzt ein Studium und dann bei Bosch oder bei Daimler Controller zu werden und Zahlen von rechts nach links zu buchen. Ne? Also da wieder auch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis zu bekommen und nicht zwischen, der Theoretiker geht dann mal in die Praxis und lässt sich teuer ausbilden. Ne?
Vielleicht abschließend, weil wir eigentlich relativ einen großen Rundumschlag gemacht haben, vielleicht abschließend noch den Punkt, auch Richtung 2026. Sam Altman wurde ja gefragt, wo sieht er das größte Risiko? Ja. Bei Google oder bei wo? Ne? Und er hat Apple genannt. Ja. Wenn man auf die Karte jetzt schaut, ist Apple ziemlich klein.
Ja.
Es gab 2 Ankündigungen und das eine davon war Integration AI in Siri, aber der Gründer...
Siri fragt einfach nur ChatGPT.
Ja, yeah, aber ich meine, er hat sich ja was dabei gedacht. Ja. Ne? Ja. Wie schätzt...
Na gut, man muss ja, die Aussage kommt ja daher, dass er sagt, dass aus der Ist-Sicht natürlich Google der größte Konkurrent ist, was das Thema Software angeht, aber dass Apple natürlich den massiven Vorteil hat, dass er in der User Experience das Telefon hat und das, was wir jetzt beim Google Phone sehen, ist KI nicht adaptiv oder nicht natürlich adaptiv im Handy. Also das ist immer noch ein Fremdkörper, den ich aktivieren kann oder nicht aktivieren kann und dann geht Gemini an und das ist nicht so, dass ich sage, ich nutze das einfach auf einem natürlichen Weg. Und das meint halt Sam Altman, dass wenn langfristig gesehen Apple wieder in diese Stärke reinkommt, zu sagen, ich verstehe meine User, ich mache es smart, ich mache es belastbar, ich mache es, ne, also an den Grundfesten von Apple orientiert, dann kann Apple mit einem Betriebssystem, was nachher auf dem Handy oder auf dem MacBook oder so läuft, unglaublich viel überholen, was sie jetzt, also wo man jetzt sagt, haha, Apple, die kriegen ja gar nichts hin. Mhm. Aber Sam Altman, und davon gehe ich auch aus, da arbeiten ja nicht Vollpfosten, ne, sondern die sagen, okay, ich nehme lieber die technische Innovation von einem Konkurrenten, aber gehe halt wieder an meine Stärke. Und meine Stärke ist halt
Ökosystem, Plattform. Ökosystem,
ne, Plattform, Belastbarkeit, irgendwas,
Software, was Hardware zusammenspielen,
smart ist, was nicht kompliziert ist. Ne? Ich meine, dafür ist ja Apple berühmt und nicht für ein teures Telefon, was irgendwie funktioniert. Mhm. Und ich glaube, da hat er schon recht. Also wenn ich halt sehe, was ein Google-Phone kann, ist das halt ein Smartphone mit Gemini. Aber was noch möglich ist mit Sprachsteuerung, mit tu mal für mich das, ne, was du jetzt vorhin auch mit Perplexity fürs Handy, für Android und so. Aber das Problem ist, ich muss ein Smartphone haben, ich muss die App runterladen, da habe ich wieder Datenschutzthematiken, dann habe ich wieder irgendwas, was nicht ineinander greift. Wenn das Apple gut löst, reden wir vielleicht Ende nächsten Jahres über, oh Gott, wie hat Apple das nur geschafft? Und auf deinem iPad kommt irgendein Ping, und da steht, hey, du könntest noch das und das sagen, und who knows.
Ja, ja. Nee, spannende Ecke, weil wir auch gesagt haben, genau in die Richtung wird es, also neben den Agenten natürlich dann auch gehen, das heißt kleinere Sprachmodelle, spezialisierter, optimierter ein Stück weit, dass sie auch auf kleineren Geräten wie Smartphones dann besser integriert sein können.
Ja.
Und nur weil Apple in dem Moment vermutlich jetzt dieses Jahr einfach nicht viel rausgeschoben hat, weil sie im stillen Kämmerchen wahrscheinlich in dem Moment dann die Weltherrschaft planen, wie das mit KI bei ihren Geräten dann funktioniert, gehen wir mal. Also
unterschätzt nie eine Firma mit vielen Milliarden, die momentan nichts macht. Also die sind nicht dumm.
Ja, yeah, klar, definitiv. Gut, ich glaube, wir haben einen tollen Rundumschlag gegeben. Schaut euch mal die Karte an, die wir auch verlinken werden.
Ja.
Lasst es uns mal wissen. Was haben wir denn vielleicht auch vergessen? Waren eure Highlights 2025 im Bereich KI? Wo war der größte Wow-Effekt?
Der größte Hebel in die Produktivität. Ne? Manchmal sind es ja die kleinen Sachen, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, wo einer sagt...
Klar, logisch. Und muss ja nicht im Unternehmertum sein oder im Studium, sondern es kann ja auch im privaten Umfeld dann sein, ne, wo man dann sagt,
boah, das war... Habit-Tracker oder... gibt es, glaube ich, viele coole Dinge, die wir gar nicht kennen,
Genau, schreibt es mal rein. Ansonsten natürlich abonniert, ne? Lasst noch ein Abo da, einen Daumen hoch für den Algorithmus.
Der Mama-Scheren.
Mama-Scheren, genau. Wir nähern uns, wir sind ganz happy, dass wir schon 200 Leute überzeugen konnten.
Ja. Ne?
Und gucken mal, was 2026 dann bringt.
Ja. Genau. Und auch danke für eure Kritik. Ne? Wir hatten bei dem Rentenvideo einige Kritik, dass wir das ein bisschen zu subjektiv gemacht haben. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Immer wichtig, auch den Blick von außen zu bekommen.
Ja.
Also gerne kritisch sein, kritisch bleiben, uns einen Hinweis geben, wenn wir irgendwo falsch abbiegen. Es hilft immer. Ne?
Wir lernen auch nur dazu.
Wir machen so gut, wie wir es können.
Genau.
Wir sind dafür jeden Hinweis dankbar.
Genau. Und ciao.